Das ist Move and Grow, der Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Ich bin Ola Riemer, Lehrerin, und freue mich, das Interview mit dir teilen zu können, wo wir zwei Themen anreißen. Und zwar einmal, ja, wie geht es eigentlich im Alltag, wenn es manchmal so, so schwer ist, es sich schwer anfühlt? Wie kommt man da mehr in die Leichtigkeit? Und einige Schülerinnen und Schüler habe ich interviewt, du wirst es gleich hören. Das war schon ein bisschen länger her, das war am zweiten Tag nach den Sommerferien. Das heißt, gerade nach den Sommerferien, wenn man dann wieder in der Schule startet, ist es für viele etwas schwer. Ich habe damals auch in meiner Klasse gefragt, ja, wer hat sich denn eigentlich auf die Schule gefreut? Ja, da hat sich keiner gemeldet. Und diese Vibes, die haben so ein bisschen auch da in dem Podcast mitgeschwungen, dass wir uns gefragt haben, ja, wie geht's denn leicht? Aber auch so das Thema, ja, was ist eigentlich der Sinn von dem Ganzen hier? Auch das wird in dem Interview gleich angesprochen. Und zu Gast ist Anke Ewerts. Anke Ewerts habe ich eingeladen, weil sie eine ganz besondere Perspektive auf die Welt, auf das Leben hat, weil sie eine außergewöhnliche Geschichte mit uns teilt. Ich habe ihr Buch gelesen, das heißt 9 Tage Unendlichkeit, verlinke ich dir auch unten. Und Anke hat eine ganz herzliche und warme Art und eine tiefe Fragen zu beantworten, die wirklich den Horizont so ein bisschen erweitert. Und ich hoffe sehr, dass dich auch diese Art, die herzliche Art von Anke berührt und dass du das Interview auf dich wirken lässt und schaust, was es mit dir macht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du jetzt dran bleibst und wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview und sage ganz herzlich willkommen, liebe Anke Ewerts.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. So schön, ich freue mich.
Ich habe meinen Schülerinnen und Schülern von deiner Geschichte erzählt. Und zwar für die, die dich jetzt noch nicht kennen hier. Du hast 9 Tage im Koma gelegen und hast in deinem Buch auch so schön gesagt, dass du ein Leben vor und nach deinem Tod hast. Und ich habe auch Schülerinnen und Schülern von deiner Geschichte erzählt, denn du hast ja wirklich unglaubliche Dinge erlebt währenddessen, was den menschlichen Verstand, glaube ich, gar nicht so leicht zugänglich ist. Aber so wie du es in dem Buch schreibst, und ich habe es ja gehört, muss ich sagen, ist da viel bei mir angekommen. Und ich war so begeistert, ich habe ihm auch Schülerinnen und Schülern davon erzählt und habe sie gefragt, was sie von dir wissen möchten. Magst du vielleicht ganz kurz trotzdem, bevor ich dir zeige, was die hören oder was die wissen wollen, ganz kurz sagen, so die ungefähr, wann war das? Wie ist das passiert? Was genau war das? So ganz kurz für die, die es nicht wissen.
Ja, also ich hatte ein Leben wie ganz viele andere Menschen auch und vielleicht sogar ein Leben nach außen, was sich viele Menschen erhoffen, war aber absolut unglücklich und hatte den Sinn in meinem Leben nicht gefunden. Und hatte dann einen schweren Unfall, einen Brandunfall. Ich stand komplett in Flammen in unserem Wohnzimmer beim Kamin anzünden. Also meine ganze Gesichtshaut ist transplantiert und habe dort erlebt, was passiert, wenn wir sterben. Und mein Körper lag 9 Tage im Koma. Ich habe diese 9 Tage lang geglaubt, ich bin tot und habe auf mein Leben zurückgeblickt, habe den Sinn von all dem erkannt, was ich vorher nie verstanden habe und habe dann, nach 9 Tagen bin ich wieder in meinen Körper zurück und ab dem Moment hat sich mein Leben komplett verändert, weil ich ab dem Moment meinem Leben einen Sinn gegeben habe, nämlich meinen. Und heute lebe ich ein sehr, sehr, sehr glückliches Leben und zeige anderen Menschen, wie auch sie den Sinn in ihrem Leben finden können.
Faszinierend, auch wie du schreibst und man sieht das wirklich, so dieses vorher gerade dieses, oh, dass du sagst, du warst lange unglücklich und du hast dich gefragt, wozu? Und ich glaube, da geht's uns allen immer wieder so. Und ich spiele dir mal vor, was die Schüler gefragt haben. Das hört man, glaube ich, auch gleich. Also, das ist die Frage. Ich hoffe, du hörst es.
Fragen habt ihr an so eine Person, die eigentlich sich über sich selber geschwebt hat sozusagen und sich gesehen hat und dann wieder ins Leben gekommen ist?
Vielleicht, was sie jetzt machen will oder was sie danach anders machen würde als davor?
Wie es war und wie die jetzt das Leben halt anders gesehen hat wie andere Menschen, weil man sieht es dann auch das Leben danach komplett anders und denkt, dass man andere Sachen jetzt machen will.
Was sie davor bereut hat, also beziehungsweise was sie halt von ihrem Leben davor bereut hat und wie sie es jetzt anders gestalten möchte.
Gott, was für tolle Fragen. Ja, womit fangen wir an? Wie es war, vielleicht. Es ist so spannend, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen, dann haben wir gerade in unseren Kulturkreisen sehr oft Angst davor, weil wir nicht wissen, wie es danach weitergeht. Und das Spannende ist, als ich Feuer eingeatmet habe und wusste, jetzt sterbe ich, dann habe ich meinen Körper verlassen und ich habe alles von außen wahrgenommen. Das heißt, ich stand wirklich 2 Meter neben mir und konnte auf alles gucken. Mein Sohn ist dann ins Wohnzimmer gestürzt und hat sich auf meinen brennenden Körper geworfen. Und ich habe das gesehen. Ich habe die Ärzte gesehen im Krankenhaus. Das Problem war, ich habe mit ihnen auch gesprochen. Ich wollte ihnen sagen, hey, mir geht's gut, alles ist okay. Aber die Ärzte konnten mich nicht sehen und nicht hören. Also es geht eigentlich genauso weiter wie vorher. Wir fühlen uns danach genauso. Wir haben das Gefühl, wir hätten einen Körper. Wir haben das Gefühl, wir haben Hände und Füße und wir gucken durch unsere Augen. Aber die Menschen um uns herum können uns nicht sehen. Und das ist ganz eigenartig. Und dann beginnt es aber, dass es uns aus dieser Welt herauszieht, auf ein Licht zuzieht. Und dieses Licht ist pure Liebe. Das ist ein Gefühl, das kennen wir hier auf dieser Welt nicht. Und es war wunderschön, aber was ich gerne sagen möchte und was mir sehr, sehr wichtig ist, es ist viel schöner, hier zu leben, hier in einem Körper zu leben und glücklich zu sein und die Welt um dich herum oder um uns herum mit glücklichen, mit erfüllten Augen zu sehen. Viele Menschen sehnen sich nach dem Tod oder sie wollen weg aus diesem Leben. Aber für mich war das schönste Geschenk, danach wieder bewusst hier in dieses Leben zu kommen und es so zu gestalten, wie es sich für mich gut anfühlt. Ich hoffe, das geht.
Ja, total. Ich finde auch, was da gut zu passt, ist dieses sich bewusst zu sein, wie wertvoll das Leben ist. Und ich glaube, dass wir im Alltag manchmal so die Schwierigkeit haben, all die Dinge, die wir irgendwie müssen. So, ich habe auch Schüler, ich spiele mal vor, ich habe Schülerinnen und Schüler gefragt, wie das so war am ersten Schultag gestern. Und ich spiele mal was vor, was die gesagt haben. Und dann gehen wir mal auf dieses zu erkennen, wie wertvoll das Leben ist, egal was gerade passiert. Und zwar sagen die das hier.
Dieses Aufstehen aus dem Bett morgens und dann denkt man sich so, nein. Und sich nochmal umdreht und denkt, oh, sonst habe ich bis 11 geschlafen. Aber dieser erste Schultag finde ich einfach irgendwie vom Gefühl her ganz anders als jeder andere. Weil wenn man dann über diesen Schulhof läuft, also sowieso über diesen Schulhof laufen, ist so ein bisschen so, hi, peinlich. Aber wenn man da so rüberläuft und dann läuft und denkt sich so, oh, mein Herz klopft gerade schon und ich sehe die gleich alle wieder. Und das ist halt auch irgendwie, auch Nervenkitzel schon cool irgendwie. Also ein bisschen
ja.
Achterbahn.
Ja, keine Ahnung. Ich war auch irgendwie voll aufgeregt und ich konnte auch abends, ich konnte auch abends nicht so richtig einschlafen, keine Ahnung. Und dann war ich auch komplett müde am nächsten Morgen und war so, nee, ich will jetzt eigentlich gar nicht aufstehen, ich will noch weiter schlafen. Aber dann, als ich hier war, war halt cool wegen Freunden und so.
Ja, wir kamen dann auch in die Mensa und dann meinten alle so, nee, absolut nicht geschlafen. Was war das? Gar keinen Bock jetzt wieder alle. Keine Ahnung, ne, diese ganzen Unterrichtsfächer und Hausaufgaben und sowas. Es ist schon oft nervig, aber muss man halt.
Ja, gut. Also, das war gestern der erste Schultag und da war eine solche Schwere. Und es gab natürlich, es gibt einige Lehrerinnen und Lehrer, die sind voll in ihrem Element und strahlen auch total. Aber die meisten, denen fällt es auch schwer und denken so, oh, warum können wir das nämlich so leben, wie wir wollen, bis 11 Uhr schlafen und so weiter. Und manchmal entgeht uns dann dieser Fokus oder wir schaffen es vielleicht nicht so, diesen Alltag so wertzuschätzen und warten dann so lange, bis wieder Ferien sind. Was würdest du sagen? Warum ist das so? Muss das sein? Geht das anders?
Nein, das muss nicht sein. Also was da erzählt wurde, ich kenne das so gut. Ich habe die Schule geliebt und gehasst. Ich habe sie geliebt, weil ich so gern mit meinen Freunden zusammen war, weil ich auch ein sehr neugieriges ein sehr neugieriger junger Mensch war. Ich wollte das Leben begreifen. Ich wollte viel lernen. Aber ich kam mit diesen Strukturen nicht zurecht. Ich kam mit dieser Art des Lernens nicht zurecht. Mit diesem Druck, mit diesem Müssen, mit diesen Benotungen. Und wir alle sind so unterschiedlich von unserem Wesen. Es gibt manche von euch, so wie vielleicht auch ich. Ich habe am besten gelernt, wenn ich gelaufen bin. Also ich konnte nicht lernen, wenn ich still saß. Und es gibt Schulsysteme, die sind komplett anders. Die sind wirklich auf die Bedürfnisse der Kinder und auch der Lehrer ausgerichtet. Auf der anderen Seite bringt uns die Schule bei, zu funktionieren. Ja, zu uns an Regeln im Leben anzupassen. Und das wird von vielen Menschen später auch erwartet. Wenn man dann im Beruf ist, muss man funktionieren, um den Anforderungen gerecht zu werden. Ich persönlich sehe das heute komplett anders. Ich habe auch sehr funktioniert und habe auch gut funktioniert in dieser Gesellschaft, aber das hat mich persönlich sehr unglücklich gemacht. Und nachdem ich mir mein Leben aus einer anderen Perspektive angucken konnte und es einfach nochmal neu beginnen konnte mit 41 Jahren, habe ich mich aus diesen Strukturen, aus diesem Müssen gelöst. Ich habe mir überlegt, was macht mich glücklich? Was brauche ich? Was liegt mir? Wo liegen meine Begabungen? Wo liegen meine Fähigkeiten? Was macht mir am meisten Freude? Und so habe ich mein Leben dann verändert. Also ich passe mich nicht mehr an Strukturen an, sondern passe eigentlich das Leben an mich persönlich an. Und ich glaube, das geht sogar in einer Schule. Ich glaube, wenn wir einfach für uns dann Wege finden, zum Beispiel im Laufen lernen oder mit anderen lernen oder was auch immer, oder eben tolle Lehrer wie dich jetzt hier, die einfach mal diesen normalen Schulalltag durchbrechen, die in die Tiefe gehen, die das Bewusstsein erweitern, dann kann die Schule wieder richtig Spaß machen. Glaube ich. Hoffe ich.
Welche Rolle spielen dabei so die eigenen inneren Gedanken, die man sich macht?
Mir wurde früher beigebracht, du musst was vorzuweisen haben, nur dann bist du jemand in der Gesellschaft. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir nicht etwas im Außen vorzuweisen haben, wie jetzt gute Noten oder einen guten Abschluss oder so, sondern dass wir ehrlich und liebevoll mit uns selbst umgehen. Dass wir auf uns achten, auf unsere Bedürfnisse achten. Ich habe mich in meinem früheren Leben so oft selbst verleugnet. Ich habe so oft keine Rücksicht auf mich genommen. Ich habe funktioniert wie ein Roboter und habe dabei das Lachen verlernt und vor allem die Freude verlernt. Heute alles, was es, egal ob ich jetzt Bücher lese oder mich mit neuen Dingen beschäftige, es ist so, ich sehe es aus einem vollkommen anderen Blickwinkel und habe mein Augenmerk, meinen Fokus wirklich auf das Positive. Also was lehrt es mich, was bringt es mir, was hilft es mir und ich, was muss ich tun? Also früher war immer der Blick auf den Druck, auf dieses ich will nicht, es war alles ein Kampf in mir. Und so ist es auch in vielen Menschen. Viele Menschen kämpfen mit sich selbst, weil sie etwas tun müssen, was sie eigentlich nicht wollen. Wenn wir aber diesen Kampf aufhören, wenn wir sagen, okay, ich gehe diesen Weg, aber ich mache ihn auf meine Weise oder ich versuche ihn so zu verändern, dass er zu mir und zu meinem Weg, meinem Wesen passt, dann ist es kein Kampf mehr, dann ist es ein Spiel. Und dann verändert sich ganz viel.
Das Schulsystem, so wie es jetzt ist, hat ja viele Rahmen und Richtlinien, wo man wirklich denkt, das ist teilweise nicht so, wie es zu jungen Menschen passt. Es werden Dinge unterrichtet, wo man sich fragt, warum unterrichtet nicht eine Anke Ewerts über den Sinn des Lebens oder Menschen aus der Persönlichkeitsentwicklung, ganz andere Themen. Eine persönliche Frage, die mir jetzt kommt: Was glaubst du, wie wird sich das Schulsystem langfristig verändern?
Ich glaube, das Schulsystem ist massiv veraltet und passt überhaupt nicht mehr zu in unsere heutige Zeit. Und ich merke, dass ganz viele Schüler sich dessen bewusst werden, dass sich Schüler und auch die Eltern intern neue Wege überlegen. Also ich habe das Gefühl, da kommt nichts von außen, was jetzt sagt, so wir reformieren jetzt das Schulsystem, sondern ich habe das Gefühl, das ist eine Bewegung, die von innen kommt. Die kommt von den Lehrern, die kommt von den Schülern. Die fangen an, sich Gedanken zu machen. Es gibt so tolle Schulen, da unterrichten die älteren Schüler die jüngeren. Da gibt es keine festen Zeiten, dass man um 8 Uhr da sein muss, sondern es geht, da geht ganz viel nach dem Biorhythmus. Da werden Fächer wie glücklich sein unterrichtet. Was brauche ich, um glücklich zu sein? Das ist für mich eins der wertvollsten Fächer überhaupt. Und es wird der Wissensdurst und die Neugierde der Kinder, die wird dauernd gefüttert und auf kindliche Art und Weise am Leben erhalten. In der jetzigen Schule habe ich oft den Eindruck, da wird ein schwerer Deckel draufgepackt und die Kinder werden wie in eine Box gesteckt an ihrem Schreibtischpult. Und so musst du sein. Du darfst überhaupt nichts, keine Eigenarten haben. Du darfst nicht aus der Reihe tanzen. Du musst wirklich wie so ein Roboter mitlaufen, diese ganze Schulzeit entlang. Und das wird sich verändern.
Ja, diese ganzen die Schulen, die du erwähnt hast, wo man glücklich sein lernen kann und so weiter. Ich glaube, dass die jetzt zuhören, sagen, ja, da muss ich unbedingt hin. Wo gibt's solche Schulen denn? Also, weißt du das? Ist es irgendwie länderspezifisch oder würdest du sagen, in Deutschland gibt's auch schon viele? Also, ich kenne das Schulfach Glück auf jeden Fall, aber ich habe jetzt keine Schulen im Kopf, wo das so ist.
Ich weiß jetzt nicht, in welchen Ländern das ist, aber diese Schulen gibt es. Da gehen die Kinder ich glaube, die machen ihr Abitur in 5 Jahren oder so, in 5 Schuljahren. Also die lernen wesentlich schneller. Was ich hier in Deutschland weiß, ist, dass der Ricardo Leppe eine ganz tolle neue Art des Lernens vermittelt, dass viele neue Schulen gegründet werden, auch in Österreich und in der Schweiz. Bei uns in Deutschland ist das noch ein bisschen schwer. Also ich bin da nicht ganz so in dem Thema drin, aber ich weiß von ganz, ganz vielen Eltern, dass da viel in Bewegung ist jetzt gerade. Und ich glaube, dass da bei uns auch in den nächsten Jahren etwas passieren wird. Ja. Also ich selbst habe ins Schulsystem nie reingepasst. Und was ich jetzt kenne, ist Montessori und eben diese anderen Schulformen. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie beim Schmetterling. Und das sollten wir nie vergessen. In unserem ganzen Leben nicht. Es gibt zuerst mal eine Raupe. Diese Raupe hat einen Kokon und diese Raupe frisst und frisst und frisst. Sie kann nur laufen, sie kann nur über die Blätter laufen und der ganze Sinn ihres Lebens ist zu fressen und zu wachsen. Und sie streift ihre Haut ab und zu mal ab und kommt aber irgendwann an einen Punkt, wo sie merkt, jetzt setzt eine Veränderung in mir ein. Und dann wechselt sie ihre Perspektive. Dann geht sie in die Senkrechte, sie sucht sich einen Platz an einem Blatt oder an einem Ast und verpuppt sich. Und diese Raupe löst sich auf. Und es entsteht so eine Art Raupensuppe. Und in dieser Raupensuppe sind aber Schmetterlingszellen. Und am Anfang greift das Immunsystem der Raupe noch diese Schmetterlingszellen an, aber die vermehren sich immer mehr. Und irgendwann entsteht dann daraus der Schmetterling, der dann diesen engen Kokon sprengt und das allererste Mal seine Flügel ausbreitet und eine komplett neue Perspektive erlebt, nämlich nicht mehr zu laufen, sondern zu fliegen. Und all das geschieht aus dem Innen heraus. Es geschieht bei uns selbst, wenn wir durch unser Leben laufen. Wir sind erstmal diese Raupe. Wir versuchen, einen Platz in der Gesellschaft zu bekommen. Wir versuchen, eine schöne Partnerschaft zu leben, einen Beruf zu haben, der uns Spaß macht. Und wir wir gleichen uns an das, was uns vorgelebt und ja, gezeigt wird. Aber irgendwann hinterfragen wir uns. Irgendwann kommen wir alle an den Punkt, wo wir sagen, war das denn, ist denn Raupe sein der Sinn meines Lebens? Und dann verpuppen wir uns und dann wandeln wir uns. Und das Schulsystem kann man sich aus dem gleichen Blickwinkel betrachten. Es ist eine Raupe, es ist träge, es ist alt. Ich habe aber jetzt im Moment das Gefühl, es verpuppt sich oder sie verpuppt sich. Und in dieser alten Struktur entsteht von außen unsichtbar etwas ganz Neues, was dann von innen heraus diese alte Struktur sprengt und sichtbar wird für alle.
Wundervolles ja. Bild. Genau so ist das. Und es fühlt sich auch verdammt eng an, auch für viele ja. Lehrerinnen und Lehrer. Ich glaube, dass einige das wirklich auch noch richtig mehr spüren als andere, aber es ist definitiv da. Ja. Und ich bin gespannt. Also es ist, wie gesagt, auch träge, das System, aber genau das, also ist ein wunderbar treffendes Bild darauf. Ja. Und was du auch in deinem Buch schreibst, ist ja, dass alles einem viel höheren Plan folgt, den wir vielleicht manchmal gar nicht verstehen. Und wir uns fragen, Stichwort Sinn, was ist der Sinn von dem im Kleinen, aber auch was ist der Sinn des Lebens? Und das habe ich Schülerinnen und Schüler gefragt, was sie glauben, was der Sinn des Lebens ist. Und du kannst mal schauen, was du aus deiner Perspektive nach so einer unfassbar beeindruckenden und wahnsinnigen, unvorstellbaren Nahtoderfahrung gemacht hast, was du dann dazu sagst. Also der Sinn des Lebens, was ist das?
Also jeder hat so eine andere Vorstellung davon. Und ich glaube, es ist einfach der Sinn des Lebens, ist so ein bisschen es zu genießen und neue Sachen auszuprobieren.
Ja, ich glaube auch, dass man halt dann jeden Tag so leben muss, als ob es der letzte wäre. Und wenn man dann zum Beispiel kurz vorm Tod ist, dass man sich schon denkt, warum heißt nicht die Zeit mehr ausgenutzt zum Beispiel?
Großartig. Ja.
Und wieso man sich dann auch denkt, also dann merkt man, glaube ich, so, wenn man kurz vorm Tod ist auch, wie sehr man eigentlich seine Zeit verschwendet hat mit Sachen, die eigentlich unnötig sind.
Also Stichwort Sinn, dieses Leben ausnutzen, so leben als wäre es der letzte Tag. Wie meinst du das? Und die zweite Sache war noch Zeit verschwenden. Kann man überhaupt Zeit verschwenden, wenn es alles einen größeren Plan hat? Ist das Zeitverschwenden Teil des Planes?
Ja, man kann Zeit verschwenden. Also dieses Leben hier in einem Körper ist so schön. Wir können miteinander lachen, wir können uns auf etwas freuen, wir können Ziele haben. Wenn wir diese Ziele dann erreichen, dann dadurch entwickeln wir uns weiter. Wir können Träume haben, die wir uns erfüllen. Es ist wirklich schön, hier als Mensch auf dieser Erde zu leben. Und es gibt viele Menschen, und dazu gehörte ich auch, die sehen diese Schönheit nicht. Und das ist für mich eine verschwendete Zeit. Dieses nur Funktionieren, das bereue ich sehr. Oder was heißt bereuen nicht, aber ich glaube, das bereut man, wenn man am Lebensende ist und zurückblickt, dass man nicht öfter gelacht hat, dass man Dinge aufgehoben hat für gut. Ja, das hat so die ältere Generation, die haben die tollsten Sachen nicht genutzt. Man hebt sie auf. Das Wertvollste, das wir hier als Menschen machen können, sind schöne Erfahrungen. Das sind Urlaube. Das ist nachts mal in Freibad einsteigen. Das ist im Januar mit dem offenen Cabrio bei Schnee über die Straßen fahren. Dinge zu machen, die aus der Reihe tanzen, ja, die anders sind, die uns in Erinnerung bleiben. Ja, im Regen zu tanzen, solche Dinge. Das habe ich früher nicht gemacht. Ich habe für mich das Lachen verlernt gehabt. Ich habe wirklich nur gearbeitet. Und man rutscht da als Mensch sehr leicht rein in diesen Funktionsmodus. Und zwar oft ohne es zu merken. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Bereiche haben für uns, die uns wirklich glücklich machen. Das kann ein Hobby sein, das können tolle Freunde sein, das können tiefe Gespräche sein, das können verrückte Aktionen sein. All das bleibt uns am Lebensende in Erinnerung. Wir werden nicht auf unser Bankkonto blicken. Es ist nicht der Sinn des Lebens, tolle Abschlüsse zu haben oder Auszeichnungen zu bekommen oder Millionen auf dem Konto zu haben. Das interessiert am Ende des Lebens überhaupt nicht. Und es interessiert auch nicht, wenn wir gestorben sind. Aber es interessiert, wie oft wir gelacht haben und wie glücklich wir waren und wie, ob wir Frieden gefunden haben hier in uns. Und das wünsche ich wirklich jedem von euch, der das jetzt hier hört. Lebt nicht euer Leben, als wäre es der letzte Tag, denn dann haben wir keine Träume mehr. Dann haben wir keine Hoffnung mehr und Visionen, und sondern stellt euch vor, wodurch könntet ihr die Welt zu einem besseren Ort machen? Was könnt ihr beitragen? Wo könnt ihr euch zusammenschließen, miteinander visionieren, Ideen umsetzen, etwas bewegen in dieser Welt? Das ist Erfüllung. Das ist der eigentliche Wert.
In deinem Buch schreibst du ganz oft von der Seele. Und Seele ist so ein Wort, wo wir vielleicht denken, huch, was meint sie denn damit? Aber ich glaube, wir haben das so oft im Alltag, so ein Seelenstreichler oder ein Soulmate. Also wir haben eigentlich den Begriff überall in unseren Alltagsbegriffen auch drin. Und du sagst, jede Seele ist hier, um eine gewisse Erfahrung zu machen. Hat sich das vorher schon irgendwie überlegt und weiß, warum sie hier ist und vergisst es aber dann auf einmal wieder. Und das hast du in deinem Buch unglaublich gut beschrieben. Also wer da Interesse hat, schaut in den Shownotes vorbei, das ist verlinkt. Woher weiß man denn, ob man jetzt eine Seele ist, die zum Beispiel Liebe lernen soll? Das war, glaube ich, eine Sache, die du gesagt hast. Oder woher weiß man, ob eine Seele ist, die immer Sachen neu erfinden möchte, also so ein Erfindergeist ist? Woher weiß man das? Und wie kann man dann auch mutig den Weg gehen? Weil vielleicht sagen einige ja, sehr schön, was du sagst, Anke, aber ich muss ja auch irgendwie diesen Plan, also diese Schule schaffen und vielleicht meine Eltern irgendwie, in Anführungszeichen jetzt, ja, glücklich machen, oder ich habe nicht die Mittel und Wege wegen Also zwei Fragen. Die erste, woher weiß man, welchen Sinn man hat und was, wie kann man den Mut fassen und ja, das dann auch umsetzen?
Ja, wir spüren das ganz tief in uns, was uns treibt, was uns wichtig ist. Ob wir jetzt zum Beispiel, ob uns die Liebe und die Harmonie und der Frieden ganz wichtig sind, das spüren wir als kleine Kinder schon. Dann ist für uns unerträglich, wenn die Eltern streiten oder wenn irgendwo etwas zu laut ist, wenn etwas nicht harmonisch ist, dann tut uns das regelrecht weh. Und dann ist für uns, dann sehnen wir uns nach diesem Gefühl der Liebe. Und wenn wir das in uns spüren, dann können wir schon sicher sein, dass das einer der Wege ist, die unsere Seele sich für uns ausgesucht hat, also die wir jetzt hier entdecken und leben dürfen. Andere sind, wie du schon angesprochen hast, so Erfinder. Die wollen dauernd was Neues. Die merken, oh, das ist alles alt. Das muss, boah, ich habe 1000 Ideen und die möchte ich alle irgendwie umsetzen. Oder es gibt viele, die sind absolute Vermittler. Die können keinen Streit ertragen. Oder wenn irgendwo Unstimmigkeiten oder Ungerechtigkeiten sind, dann gehen die sofort rein und versuchen zu vermitteln, versuchen also ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist auch so eine schöne Energie, die Seele mitbringt. Die Seele, das sind Zustände, also friedvoll zu sein, liebend zu sein, ausgleichend zu sein, mutig zu sein, kraftvoll zu sein, klar zu sein. Das sind so Energien, die von unserer Seele auskommen. Und da könnt ihr mal in euch hineinfühlen, was ist so eure Hauptausrichtung für euch selbst? Seid ihr zum Beispiel Abenteurer? Ja? Es gibt solche Seelen, die wollen Neuland erkunden, die können sich nichts Schöneres vorstellen, als später mal um die Welt zu reisen und am besten jeden Flecken dieser Erde kennenzulernen, um ihn zu entdecken. Und da guckt einfach mal rein, was sind so eure Haupttriebfedern in euch? Und das dürfte dann auch eure Hauptausrichtung sein. Und wie setzt man das dann um, glaube ich, war die zweite Frage, ne?
Ja.
Das ist eine Riesenqualität. Viele Menschen glauben, das sei eine Schwäche. Zum Beispiel, wenn sie immer vermitteln wollen, ja, oder wenn sie einfach harmoniebedürftig sind. Dann glauben viele Menschen, vor allem erwachsene Menschen, das sei eine Schwäche. Oder wenn ihnen die Liebe so wichtig ist. Nein, es sind Stärken. Wir haben unglaubliche Stärken mitbekommen. Das sind Qualitäten, die hier auf dieser Erde wirklich gebraucht werden. Und macht euch das bewusst. Macht euch diese Stärken, diese Qualitäten in euch bewusst und lebt die auch. Also achtet darauf, ja, das ist mir wichtig. Das ist eins meiner Besonderheiten, meiner Eigenarten, meiner eigene Art, das Leben hier zu leben. Und verurteilt euch nicht dafür.
Super wichtig. Und ich glaube, das hast du auch in deinem Buch geschrieben, dass es dir in der Schulzeit oder davor in deinem ersten Leben auch so ging, dass du dich sehr angepasst hast. Und dass es auch einfach eine Herausforderung ist. Aber ich glaube, aus dem, was du bisher gesagt hast, man merkt ja, wenn der Kokon, der Raupe oder die Raupe sich so sehr verpuppt und es eng wird oder irgendwie unangenehm, man wird, glaube ich, so lange dahin gedrückt, bis man dann einfach durch den auch Schmerz geht und dann zum Schmetterling wird. Also manchmal ist es die Zeit. Würdest du sagen, dass der Seelenweg, also es ist ja ein höher geordneter Plan, die Frage habe ich auch bekommen, ich habe die jetzt nicht auditiv aufgenommen, ist alles, alles, alles? Also ich glaube, es ist ja nicht alles festgelegt, sonst hätten wir ja keinen freien Willen, oder?
Ja, nein, genau. Es ist nicht alles festgelegt.
Ja, aber gibt es so ein paar Stellschrauben, die festgelegt sind, weil du ja gesagt hast, du hast dich am Anfang, bevor du auf die Welt gekommen bist, zum ersten Mal, hast du dir schon ausgesucht, dass du dieses Erlebnis mit diesem nächsten Leben machen möchtest. Das war dann schon festgelegt, oder? Oder nicht?
Also ich hatte, für mich stand die Liebe über allem. Und bei der Liebe vergessen wir oft uns selbst. Also ich habe immer nach außen geguckt, die Liebe im Außen. Und habe aber aufgehört, mich selbst zu lieben. Ich habe mich selbst falsch gemacht, also mich verloren. Meine Qualitäten, da habe ich überhaupt nicht mehr drauf geguckt. Sondern ich habe immer nur geguckt, dass ich so bin, wie die anderen mich haben wollen. Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Ob das Teil des Plans war. Also sind manche Punkte wirklich ganz, ganz fix, so wie zum Beispiel dein Nahtoderlebnis.
Ja, genau. Also für mich war, was fix ist, ist unsere Ausrichtung. Das heißt, wie wir setzen uns ins Auto und wir wollen nach Rom. Oder an die Nordsee. So haben wir verschiedene Ausrichtungen. Mhm. Und wenn wir uns dann verlieren, wenn wir im Leben in die falsche Richtung fahren, dann braucht es manchmal einen harten Ruck, dass wir wieder auf unsere eigene Spur kommen. Und das können solche sogenannte Schicksalsschläge sein. Das können Situationen im Leben sein, wo plötzlich nichts mehr geht, wo, egal was wir versuchen, alles droht zu scheitern oder das Leben bricht auseinander und wir müssen komplett neu anfangen. Und das sind immer so Situationen oder Momente im Leben, wo wir die Richtung wieder wechseln und wieder auf unsere Spur gebracht werden. Das ist nicht fix. Es geschieht aber immer dann, wenn wir uns zu sehr verlieren, wenn wir zu sehr von unserem eigenen Plan abkommen. Es gibt keine schlimmen Fixpunkte, die festgeschrieben sind. Das Schönste, was festgeschrieben ist, ist, dass wir in bestimmten Zeitqualitäten bestimmte Menschen treffen werden. Andere Seelen, andere Menschen, die dann perfekt mit uns in Resonanz gehen und die uns ganz stark unterstützen, fördern oder uns auch bestimmte Dinge beibringen. Das ist festgelegt, also diese Treffen. Aber Unfälle, ich glaube nicht, dass das im Seelenplan steht. Also habe ich so nicht erlebt. Ich habe für mich eins festgeschrieben in meinem Seelenplan. Wenn ich mich so sehr verlaufe, dass ich meine Aufgaben nicht mehr erfüllen kann, also dass ich die Liebe, dass ich diese Entwicklung, die ich in mir leben wollte, dass ich da nicht mehr mitkomme, dann, darf meine Seele einschreiten und dann bitte ich sie, dass sie sich irgendwas einfallen lässt, damit ich wieder auf Spur komme. Für mich war das der Unfall und der hat mein Leben so sehr verändert in einem einzigen Moment, dass es wirklich sich für mich so anfühlt, als wären das zwei komplett unterschiedliche Leben. Also ich war vorher wie tot, wollte auch ständig sterben. Ich wusste überhaupt nicht, was glücklich sein ist. Ich hatte mich komplett verlaufen auf meinem Weg. Und deswegen brauchte ich so einen extremen Umbruch, so einen extremen Erwachungsmoment. Eigentlich ist das Leben ganz einfach. Es ist so einfach, wenn wir der Freude folgen. Alles, was sich leicht anfühlt, was sich freudvoll anfühlt, wo der Körper aufgeht und Ja ruft, das ist der richtige Weg. Der Körper und auch die Seele zeigen uns dadurch, da geht's lang. Und alles, was sich schwer anfühlt, was traurig macht, was Kraft kostet, was sich schwer anfühlt, da sind wir eigentlich auf dem falschen Weg. Das ist eigentlich ein Weg, den wir glauben, gehen zu müssen, weil es vielleicht andere von uns erwarten, weil wir vielleicht nicht enttäuschen wollen und aus welchen Gründen auch immer. Aber das hat dann nichts mit unserem Seelenweg zu tun. Und wenn wir dieser Freude folgen und dieser Leichtigkeit, heißt das nicht, dass jeder Tag immer super happy ist und ich also nur noch lachend und hüpfend durch die Gegend springe. Aber ich achte ganz genau drauf, mache ich bestimmte Dinge, fühlen sie sich gut an, fühlen sie sich nicht gut an? Erweckt das meine Neugierde? Entweckt es meinen Entdeckergeist da drin? Macht es Spaß? Dann mache ich das.
Das war Teil 1. Der Teil 2 kommt nächste Woche am Montag raus. Ich freue mich unendlich, wenn du dann wieder reinhörst. Und du findest alle Infos zu Anke in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn du auch hier bei ihr vielleicht einen kleinen Kommentar da lässt oder uns einfach schreibst. Gern an mich @moveandgrowpodcast@googleweb.com. Auf Instagram findest du mich @ulla_riemer. Ich leite alle Fragen super gerne weiter und hoffe, dass du viel für dich mitnehmen konntest. Und freue mich auf dein Feedback, deine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify, was möglich ist. Da kannst du Sternchen verteilen, wenn du noch eine Minute Zeit hast oder eine halbe Minute. Freut mich das sehr, wenn du das machst. Denn das bedeutet mir und dem Podcast sehr, sehr viel. Hab einen wunderschönen Tag weiterhin. Lass es dir gut gehen. Und bis zur nächsten Woche. Mach's ganz, ganz gut. Ciao.